Wie gesagt, ich arbeite mit in der Ekklesia Bielefeld und wir erleben dort wirklich erstaunliche Dinge. Wir haben aktuell 4 Gottesdienste sonntags in Bielefeld und 2 in Paderborn, also insgesamt 6 Gottesdienste, wenn wir in der Turnerstraße sind, und erreichen sonntags über 1000 Erwachsene insgesamt, plus Kinder. Und das ist total verrückt. Ich bin nur Mitarbeiter, die anderen dürfen das leiten, sollen sie machen. Ich freue mich einfach dabei zu sein. Aber ich fühle eine ganze Menge von dem, was da geschieht, auf das Gebet zurück. Die Ekklesia Bielefeld hat 2-mal im Jahr 21 Tage Gebetszeit. Im August geht es jetzt bald wieder los. Wir machen es für 21 Tage im Januar und nochmal mit Fasten. Und 21 Tage im August ohne Fasten, wo wir uns 3 Wochen lang montags bis freitags um 6 Uhr morgens, fürchterliche Zeit, aber 6 Uhr morgens zum Gebet treffen. Und das allererste Mal, wo ich in die Gemeinde kam, ich habe gelesen, okay, wir haben jetzt so eine Frühgebetszeit, na, und ich dachte, okay, da gehst du einfach mal hin. Ich dachte, 6 Uhr morgens finde ich vielleicht so 10 alte Omis, die irgendwie beten. Und da waren 50 junge Leute am Fasten und Beten, 6 Uhr morgens. Und das 5 Tage die Woche für 3 Wochen. Ich dachte, oh meine Güte, das ist nicht einfach so ein cooler Pastor oder so oder eine gute Organisation, das ist Gottes Geist. Und Gottes Geist ist auch hier. Und deshalb möchte ich euch das ganz neu aufs Herz legen, dem Gebet einfach einen höheren Stellenwert zu geben in eurer Gemeinde und auch in eurem eigenen Leben. Denn wenn Gott etwas tun will, dann fängt es immer mit Gebet an. Und ihr habt genau den gleichen Gott hier in Bad Driburg wie wir in Bielefeld. Und er kann noch erstaunlichere Dinge hier in Bad Driburg tun. Sucht ihn, ich sucht ihn so lange und so viel ihr könnt. Und ich bin sicher, ihr werdet auch staunen über das, was ihr tut. Aber das bringt mich auf mein Thema heute. Mal schauen, ob meine kleine Präsentation funktioniert. Die Kraft der Schwachen. Es kann gut sein, da ihr eine kleine Gemeinde seid, dass ihr euch einfach überfordert fühlt. Ich kenne das, weil ich jahrzehntelang in kleinen Gemeinden gedient habe. Man sieht, was die anderen Gemeinden oder die Kirchen da vor Ort alles haben und alles können. Und du denkst einfach, wer sind denn wir? Was können wir denn hier schon ausrichten? Wir haben nicht Geld, wir haben keinen großen Einfluss. Haben wir das Evangelium wirklich besser verstanden als die anderen? Oder liegen wir irgendwie falsch? Dabei seid ihr aber dann in einer ausgezeichneten Lage. Weil ihr dann wirklich wisst, wenn irgendetwas hier in der geistlichen Welt geschehen soll, dann muss das Gott machen. Wir schaffen das auf alle Fälle nicht. Und das ist eine gute Position. Und das ist ein Prinzip, das wir oft in der Bibel finden. Das ist der Punkt, wo man anfängt, ernsthaft zu beten. Und auch der Punkt, wo die Kraft Gottes wirklich etwas in uns anfangen kann. Und das Gleiche trifft auf unser persönliches Leben zu, abgesehen von allem, was in der Gemeinde geschieht. Vielleicht schaust du auf andere Leute in deinem Umfeld, auf der Arbeit oder im Freundeskreis, Leute, die vielleicht viel mehr Geld verdienen als du, Leute, die mehr Bildung haben als du, die wichtige Positionen in der Gesellschaft haben. Und ab und zu bewunderst du diese, um nicht zu sagen, beneidest du diese. Der hat so viel Geld, der hat so viel Bildung. Der ist einfach viel schlauer als ich. Ich möchte es dir heute ans Herz legen. Deine Schwäche, deine Hilflosigkeit ist der beste Ausgangspunkt für die Kraft Gottes in deinem Leben. Und er kann Dinge tun, die die schönsten und reichsten und mächtigsten Menschen dieser Welt nicht einmal ahnen können. Das muss uns einfach bewusst sein. Wie gesagt, dieses Prinzip finden wir überall in der Bibel. Damit ihr mir glauben könnt, dann wollen wir einige Bibelstellen auch mal anschauen. Ich lese zuerst einen etwas längeren Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Keine Angst, ich werde nicht den ganzen Text hier aufarbeiten. Aber damit wir den Kontext haben, lese ich hier 1. Korinther 1, Vers 18 bis 31. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. All ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die kennen die Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheit nicht aus Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die eine scheinbar so unsinnige Botschaft glauben. Die Juden wollen ein Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm die Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um so die Stärken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er von null und nichtig, worauf Menschen so große Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Und das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Also Paulus redet hier von der Botschaft im Kreuz, von dem gekreuzigten Christus. Wir finden an Vers 16, genau, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Er spricht hier von der Botschaft im Kreuz. Natürlich, die Auferstehung ist die Krönung von der Geschichte vom Kreuz. Auch wenn er das nicht ausdrücklich hier erwähnt. Ohne die Auferstehung wäre das Kreuz tatsächlich die größte Tragödie aller Geschichte. Wir wissen, Jesus lebt. Aber wenn wir von der Botschaft vom Kreuz reden, dann schließt das die Auferstehung automatisch mit an. Dürfen wir nicht vergessen. Aber es fing an am Kreuz. Und wir sollten uns wirklich bewusst sein, das Kreuz war damals also kein Symbol für eine Weltreligion. Das Kreuz war das grausamste Werkzeug der Hinrichtung, das die Römer überhaupt hatten. Es war nur für Schwerfällige. Wir können uns das vorstellen, ähnlich wie eine Gaskammer oder ein Galgen oder eine Guillotine. Also so attraktiv war das Kreuz damals für die Menschen. Und viel schlimmer, denn eigentlich nur mit dem Tod bestraft werden sollte, der wurde in der Regel enthauptet, wie zum Beispiel Johannes der Täufer oder Jakobus, einfach Kopf ab, sehr schnelle Wirkung. Ne? Wer nicht nur sterben sollte, sondern qualvoll, langsam und öffentlich zu Tode gefoltert werden soll, der wurde nicht enthauptet, sondern gekreuzigt. Also diese Art der Hinrichtung war reserviert für die allerschlimmsten Verbrechen, als Abschreckung für alle anderen, dass sie nie auf die Idee kommen, so etwas Dummes zu tun. Und das war die Art, auf die Jesus gestorben ist. Also stell dir einfach nur vor, die Christen damals erzählen anderen Leuten von diesem Jesus, ne? Der gekreuzigt wurde. Und das sollte jetzt Retter der Welt sein. Ich kann mir vorstellen, ich kann es eigentlich gut nachempfinden, dass einige Leute denken, dieser Typ, der wurde öffentlich zu Tode gefoltert, aus Abschreckung vor anderen, der soll jetzt der Retter der Welt sein, ihr habt sie nicht alle. Okay? Das ist das, was diese Botschaft im Kreuz war und deshalb ist auch für viele Leute so unsinnig erschienen. Und deshalb, vielleicht kam es auch wohl, dass wenigstens in der Gemeinde in Korinth nicht viele von den gebildeten Leuten waren, die alles erstmal durchchecken und alles erstmal verstehen mussten, bevor sie überhaupt da mitmachen würden. Viele einfache Leute aus den einfachen Schichten der Gesellschaft waren dabei in Korinth. Und Paulus sagt, das ist kein Nachteil, Leute. Das ist kein Nachteil. Gott hat euch ausgesucht. Gott hat euch ausgesucht. Die Typen, die von der Gesellschaft nicht so hoch geachtet werden. Gott will euch für sich haben. Ist das nicht schön? Schreibt das dafür. Schaut euch um. Ne? Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder aus einer vornehmen Familie stammt? Wie gesagt, Paulus sagt, das ist kein Nachteil. Nein. Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Er nahm sich die Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Es ist also nicht nur so, dass die Schlauen nicht so schlau sind, wie sie meinen, sondern Gott selber sucht sich die aus menschlicher Sicht Törichten aus. Leute, die in dieser Welt nicht Rang und Macht haben, Leute, die auf die andere vielleicht herabschauen. Und Gott sucht sich genau solche Leute aus. Warum? Um seine göttliche Kraft und Weisheit an uns zu offenbaren und auch diese Klugen zu beschämen und die Starken zu demütigen. Hat Gott etwa etwas gegen die gebildeten Menschen dieser Welt? Nein, auf keinen Fall. Wir dürfen nicht vergessen, Paulus, der diese Worte schreibt, war ein hochgebildeter Mann. Er war ein Pharisäer gewesen. Ja? Lange Jahre ausgebildet, kannte sich aus in der Schrift. Nur, was hatte diese Bildung ihm gebracht? Damals als Pharisäer hatte er gegen die Christen gekämpft. Er dachte, ich kenne mich in der Bibel aus, ihr habt keine Ahnung, ihr verbreitet hier Lügen und verdreht die Wahrheit Gottes. Es ist meine Pflicht, meine heilige Pflicht vor Gott, euch zu bekämpfen. Und so in all seiner Klugheit hat er gegen Gott gekämpft. Halleluja, Gott. Jesus hat sich ihm offenbart auf dem Weg nach Damaskus, bums, und auf einmal hat Paulus das alles verstanden, 180 Grad gedreht, wurde dann zu einem der eifrigsten Christen der Zeit. Also seine Bildung, Gott war nicht gegen seine Bildung, aber der Hochmut, der dahinter steckte, ich weiß Bescheid, du nicht. Und das hat ihn sehr, sehr viel gekostet, bis er schließlich auch Jesus begegnet ist. Jesus musste ziemlich drastische Maßnahmen ergreifen, um einfach ihn zu erreichen. Also Gott liebt alle Menschen, okay? Auch gebildete Menschen. Und er kann etwas mit uns allen anfangen. Aber wir müssen zuerst selber einsehen, dass wir nicht so stark sind, wie wir meinen. Dass wir nicht so schlau sind, wie wir denken. Dass wir Gott brauchen. Und dass wir es ohne ihn einfach nicht auf die Reihe kriegen. Das ist das Problem. Nicht Bildung oder mangelnde Bildung. Sondern dieses Selbstvertrauen in dem Sinn, ich schaffe das auch ohne Gott. Das ist das, was uns von Gott weghält. Also, wenn du dich heute Morgen stark fühlst, dann muss Gott vielleicht noch ein bisschen an dir arbeiten. Wenn du dich schwach fühlst, bist du genau richtig. Dann kann richtig Gott richtige Sachen mit dir machen, weil du weißt, das kann nur Gott machen. Es gibt auch zahlreiche andere Beispiele aus der Bibel. Ich gebe einfach ein paar Beispiele. Mose zum Beispiel. Mose wuchs auf als Ziehsohn des Pharaos. Er wuchs auf in dem Palast des Pharaos. Er kam alle Bildung der Ägypter, hatte alle Ahnung, alle Mächte, alle Möglichkeiten. Und dann hat er gesehen, wie ein Mann aus seinem Volk gelitten hat und hat dann kurzerhand einen Ägypter da getötet, der seinen Landsmann gequält hat und musste dann aus dem Land fliehen. 80 Jahre später, in der Wüste, als Schafhirte, dem nicht einmal die Schafe selbst gehören, ist er draußen. Ne? Und Gott ruft ihn auf einmal aus dem brennenden Busch und er will nicht. Seine ganzen Ambitionen waren komplett weg. Lass mich aber meine Schafe hüten, zu mehr bin ich nicht fähig. Ne? Er war genau an dem Punkt, wo Gott ihn gebrauchen konnte. Und mein Gott hat ihn gewaltig gebraucht. Salomo, erstmal David. David, Hirtenjunge. Ja, Hirten waren so ziemlich die unterste Klasse der Gesellschaft. Und er war sowas von demütig. Er wusste, wenn Gott etwas tun will, dann muss es Gott sein, durch mich. Aber er hat wirklich Gott vertraut. Schon als Hirtenjunge hatte schon mal einen Bären und einen Löwen mit großen Händen irgendwie erschlagen. Aber nicht viel daraus gemacht. Hat nicht gesagt, Leute, feiert mich, was ich alles geschafft habe. Und auch später als Hofmusikant auf dem Königshof von Saul hat Saul ihn angeboten, eine seiner Töchter zu heiraten. Saul hat was ganz anderes im Sinn. Aber David ist sowas von demütig. Wer bin ich, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Ja, er war richtig demütig. Er wusste, ey, was bin ich, wer bin ich? Ja. Gott ist alles. Leider, später ging es dann in seinem Leben andersrum. Später war er König, gewaltiger König, hatte seinen eigenen Palast. Er hatte alle Macht, er konnte alles machen. Und dann geriet er immer in Schwierigkeiten. Ja. Dann ließ er mal die anderen in den Krieg ziehen, schaute sich die schöne Nachbarsfrau an, hat Ehebruch gegangen, ihren Mann dann ermorden lassen. Also das ging dann gewaltig schief, weil er sich selbst für stark hielt. Ja. Ich kann das jetzt alles, ich kann alles machen, ich bin der König. Und das war seine Gefahr. Salomo, sein Sohn, ähnlich. Als Salomo auf den Thron stieg, den Thron Davids, ist Gott ihm erschienen. Und Gott sagt, bitte von mir, was du willst. Und er sagt, Gott, ich bin jung und unerfahren. Ich brauche deine Weisheit, um dieses Volk richtig zu leiten. Eine super Haltung. Er wusste, Gott, ich brauche dich. Ich habe nicht die Weisheit, ich kann das nicht. Und Gott schenkt ihm das und viel, viel, viel mehr. Aber einige Jahre später, in seinem Palast, voller Gewalt, Reichtum ohne Ende, Frauen ohne Ende, hatte dann Gottes Wort ignoriert, hat angefangen, ausländische Frauen zu heiraten, die ihn schließlich in den Götzendienst geführt haben. In den Götzendienst. Und dann ging jetzt bei ihm auch alles schief und los. Sein Sohn hat gegen ihn eine Rebellion angezettelt. So viele Sachen passieren, nicht schöne Sachen passieren, wenn wir meinen, stark genug zu sein. Petrus, ihr kennt ja die Geschichte von Petrus. Jesus kündigt einfach seinen Leib in Jerusalem an, sagt, okay, wir gehen nach Jerusalem, da werde ich also den Menschen ausgeliefert, die werden mich kreuzigen, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und ihr werdet mich alle verleugnen. Und Petrus sagt, Gott, Herr, wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Ja? Ich nicht. Alle anderen, die sind schwach. Ich bin stark. Ja? Und was passiert in der gleichen Nacht? Der Hahn kräht dreimal, er leugnet den Herrn dreimal. Weint bitterlich, weil er sich selbst für stark hielt. Aber kurz danach hat er diese Erfahrung hat ihn gut getan. Jesus fragt ihn in dieser Erscheinung am Ufer da, wo beim Feuer, beim Fischbraten, Petrus, liebst du mich? Fragt ihn dreimal. Und Petrus kann es nicht über die Lippen bringen, zu sagen, ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Am Ende hat er gesagt, ich habe dich lieb. Ja, er hat es abgeschwächt, weil er wusste, mehr kann ich nicht. Ich bin ein Versager. Und dann war er an dem Punkt, wo Jesus ihn aus Leiter seiner Gemeinde getauft hat. Er wusste sich von ihm abhängig, er wusste um seine eigene Schwachheit. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Also wir sehen, es geht eigentlich in beiden Richtungen. David und Salomo fingen zuerst gut an, wussten um ihre Schwachheit, wussten von ihrer Abhängigkeit von Gott und wurden von Gott gesehen. Später, als sie sich für stark hielten, haben sie sich ganz dicke Fehler geleistet, die sie und andere viel gekostet haben. Andersrum lief es bei Mose, bei Petrus und bei Paulus. Das waren Typen, die sich zuerst für sehr stark hielten und später, als sie richtig Demut und Schwachheit lernten, konnte Gott sie richtig wunderbar gebrauchen. Also ihre Reihenfolge ist ziemlich egal. Wir müssen nur irgendwo dahin kommen, dass wir unsere Schwachheit akzeptieren und das sogar gut finden. Weil es gut ist, wenn wir von Gott abhängig sind. Und es ist schlecht, wenn wir uns selbst zu viel zutrauen. dass wir das auch ohne Gott schaffen könnten. Und dieses Prinzip finden wir auch im natürlichen Leben. Rettungsschwimmer zum Beispiel müssen grundsätzlich lernen in der Ausbildung, wenn da jemand im Wasser ist und am Ertrinken ist und wedelt und schreit und tut alles um sich, dann muss der Rettungsschwimmer kann in seine Nähe schwimmen, aber muss erstmal Abstand halten und warten, bis dieser Typ sich beruhigt hat, vielleicht sogar erschöpft ist und nicht mehr kann. Denn wenn der Rettungsschwimmer ihn anpackt, wenn er noch so am Toben ist, dann packt er den Rettungsschwimmer mit seinem Todesgriff an, die beiden gehen unter. Er muss erstmal warten, bis der andere aufgibt. Sagt, ich kann nicht mehr, rette mich. Und dann erst kann er ihn einfach so zur Sicherheit bringen. In der Suchttherapie ist es ähnlich. Ob Alkoholsucht, Drogensucht, fast alle Suchttherapeuten wissen, solange jemand meint, ich kann jederzeit selbst aufhören, ich bin mein eigener Herr, da kannst du nichts mit ihm machen. Helfen alle Therapien nicht. Der Mensch muss wirklich an den Punkt kommen, wo er weiß, ich schaffe das nicht. Ich kann das alleine nicht. Ich brauche Hilfe von anderen. Und dann haben sie gute Chancen. Okay? Also die eigene Schwachheit zu erkennen und bekennen ist nicht einfach. Aber das ist der Weg, wirklich in die Kraft Gottes zu kommen und zu erleben. Gut. Noch etwas Wichtiges, das trifft auch auf Christen zu, deren Gebete noch nicht erhört wurden. Auch gerade Paulus selbst, er schreibt in 2. Korinther 12, Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt, ein Engel des Satans, darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweise ich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dies ist auch teilweise bekannt als sein Dorn im Fleisch oder sein Faden im Fleisch, wie auch immer. Paulus redet hier höchstwahrscheinlich von einer chronischen Krankheit, möglicherweise einer Augenkrankheit. Und dreimal, nicht 30 Mal, nicht 300 Mal, sondern dreimal, habe ich ihn angepflegt, ihn davon zu befreien. Und schließlich kam eine Antwort, ein göttliches Reden. Nein. Warum? Weil Gott ihn nicht liebte? Nein. Weil Gott ihn gerne gequält hat? Nein. Weil Gott wollte, dass er schwach bleibt, damit Gottes Kraft in ihm wirken konnte. Und damit Gott allein die Ehre bekommt. Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Und er wollte, dass Paulus in dieser Schwachheit bleibt. Und dann bringt Paulus das genau auf diesen Punkt, in diesem etwas verwirrenden Satz, wo er sagt, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das klingt extrem widersprüchlich. Aber ich hoffe, dass wir so langsam verstehen, was hier gemeint ist. Das heißt, wenn ich mir meiner eigenen Schwachheit sehr bewusst bin, auf Gott, dass ich auf Gottes Wirken angewiesen, dass dann die Kraft Gottes durch mich auf eine neue Weise wirken kann. Ich habe in meiner eigenen Erfahrung, ich war ja etwa 40 Jahre lang im pastoralen Dienst, und immer wieder erlebt, dass die Christen, die auf mich den stärksten Eindruck gemacht haben, oft Christen waren, die viel gelitten haben. Nicht die Christen, die Wunderheilungen und so erlebt hatten, sondern Christen, die in ihrem Leid trotzdem einfach Jesus wirklich treu und gern gedient haben. Da war eine Frau in unserer Gemeinde in Hamm. Ich war 20 Jahre in Hamm. Wir hatten eine Frau dort, sie liebte Jesus, ihr Mann war Alkoholiker und sie hat zu Hause sehr, sehr viel unter ihm gelitten. Und trotzdem war gerade diese Frau eine Säule in der Gemeinde. Sie liebte Jesus so sehr, sie wollte bei jeder Veranstaltung dabei sein. Ich musste sie sogar ein bisschen bremsen. und hat so einfach Jesus und seine Liebe und seine Gnade ausgestrahlt, trotz allem, was sie zu Hause unter ihrem Mann gelitten hatten. Noch krasser habe ich das an einem alten schwarzen Mann erlebt, den ich damals noch in Kalifornien in einem besonderen Krankenhaus für Querschnittsgelähmte kennenlernte. Der war früher Pastor gewesen sogar, aber irgendeine komische Krankheit hat ihn erwischt und er war vom Hals abgelenkt. Er konnte nichts bewegen, nur seinen Kopf. Er lag da einfach im Bett in diesem besonderen Krankenhaus. Er hatte viele Schmerzen, er lag sich immer wieder wund, die Krankenschwester hat versucht, ihm zu helfen. Und dieser Mann hatte an der Wand über seinem Bett ein Bibelwort. In allem seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dieser Mann hat das gelebt, richtig gelebt. Also ich und mein Freund, wir spielten Musik und wir gingen oft in dieses Krankenhaus, haben dann in Betten so ein paar Lieder gespielt, wir wollten die Leute ermutigen. Und immer wieder, wenn wir zu diesem alten schwarzen Mann kamen, hat er uns ermutigt. Wir wollten ihn ein bisschen aufrichten mit seinem furchtbaren Leid. Er war auch ganz ehrlich, er hat es nicht geleugnet. Er hat uns erzählt manchmal von seinen Schmerzen, von seinem Leid. Aber er hat immer sofort gefragt, wie geht's euch? Wie kann ich für euch beten? Ja. Ja. Und er war sehr an uns interessiert, immer wieder, wenn wir kamen. Ja. Und es ist gewaltig. Und diese Begegnungen liegen bei mir 50 Jahre zurück. Dieser Mann hat vielleicht den stärksten Eindruck auf mich gemacht von allen Christen, die ich hier kennengelernt habe. Und so sehen wir eigentlich in unserer Schwachheit, wenn wir uns zu Gott hinziehen lassen, in unserer Schwachheit, da kann Gott richtig starke Dinge durch uns tun, die wirklich sehr starken Eindruck auf andere Menschen machen, ob er dich heilt oder nicht. Also, lass es einfach zu. Gerade wenn du mitten im Leid ganz treu zu Jesus hältst und du dich in ihm freust und anderen dienst, das ist ein starkes Zeugnis für Jesus. Vielleicht stärker als manche, der irgendwie geheilt wird. So, ein wichtiger Gedanke noch. Unsere Schwachheit verstärkt unsere Sehnsucht nach Gott. Jesus sagte in der Bergpredigt, wir sollten uns keine Schätze auf der Erde sammeln, sondern im Himmel. Denn wir können nicht zwei Herren dienen. Und dann fügt ihr hinzu, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Im Kontext hier redet ihr eigentlich von Geld. Okay? Wenn ich mein Geld in den Himmel investiere, dann ist mein Herz auch dabei. Aber das betrifft viele Dinge, die wir als Schätze hier auf der Erde werten oder so, die uns ganz wichtig sind. Auch Gesundheit, sagt man, ist das höchste Gut, ist es aber nicht. Freunde, was auch immer. Leiden ist nicht schön. Krankheiten sind schwer, sind manchmal zermürbend. Meine Frau ist chronisch krank, wir kennen das. Mangel zu leiden ist auch schwer. Doch je weniger wir hier auf der Erde haben, umso mehr ist unser Schatz einfach in Jesus. Um es mal ganz krass auszudrücken, wenn du nichts als Jesus hier auf dieser Welt noch hast, dann ist Jesus dein Alles. Ich wünsche es dir nicht, dass du gar nichts mehr auf diese Welt hast, als nur Jesus. Und trotzdem, das Ergebnis davon, wenn wir wirklich nah bei Jesus bleiben, ist, dass Jesus unser Ein und Alles ist. Dass wir ganz auf ihn fokussiert sind. Weil wir nichts anderes haben. Und das kann auch sehr starke, gute, positive Wirkung haben. Wenn unser Herz Tag und Nacht bei ihm ist, dann erleben wir einen übernatürlichen Frieden, dann erleben wir eine Freude, die einfach nicht von dieser Welt ist. Noch ein Tag, ganz am Schluss aus dem langen Text im 1. Korinther 1. Paulus schrieb, dass wir uns nichts einbilden sollen. Vers 29, vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Gerade wenn du nicht so groß von den Menschen geehrt und anerkannt wirst, dann bist du hochqualifiziert. Du bist eine von denen, die Gott für sich haben will. Nun überleg dir einfach mal. Dass der Gott des Himmels und der Erde, der Ewige, der Allmächtige, der hat sich dich ausgesucht, weil er dich haben will. Er will dich höchstpersönlich haben. Und eine Sache sollte bei ihm gelten. Niemand soll sich etwas einbilden. Okay? Stell dir einfach mal vor, wir würden alle im Himmel rumstehen und jeder würde erzählen, was er alles getan und geleistet hat, um einfach in den Himmel zu kommen. Das wäre fürchterlich. Okay. Aber so wird es nicht sein. Im Himmel werden wir alle nur da sein, allein aus der Gnade Gottes. Und wir werden es alle sehr genau wissen. Okay. Und niemand wird mit irgendwelchen Leistungen ankommen und sagen, was er alles für Jesus getan hat. Denn wir alle werden es tief im Herzen wissen. Es ist nur die Gnade Gottes. Nur die Gnade Gottes, dass ich hier bin. Und ich staune, ich kann es immer noch kaum fassen, dass er gerade mich ausgesucht hat. Aber hier bin ich.
Halleluja.
Halleluja. Amen. Amen. Es wird keinen anderen Grund geben, warum wir da sind. Was soll denn die Gnade Gottes? Das sind die, wollen wir einfach tun. Amen.
Amen.